Ja, ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, in dem wir gemeinsam diesen König Jesus ehren wollen. Und wir werden heute weitergehen im ersten Petrusbrief. Als Kinder Gottes haben wir ja den Wunsch, dass andere Menschen auch von Jesus hören. Wir haben erfahren, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Wir haben erfahren, was es bedeutet, ewiges Leben zu bekommen. Und unser Wunsch und unsere Sehnsucht ist, dass andere Menschen das auch erfahren, dass andere Menschen auch errettet werden. Und das ist nicht nur unser Wunsch, sondern es ist auch der Auftrag Gottes. Gott beauftragt uns, das Evangelium weiterzugeben, die frohe Botschaft weiterzugeben, damit noch viele Menschen gerettet werden. Und wenn wir das Evangelium weitergeben, dann gibt es unterschiedliche Reaktionen. Ich denke, ihr alle habt schon auf die eine oder andere Art Erfahrung damit gemacht. Und es gibt viele Gründe, warum Leute das Evangelium auch ablehnen, warum sie sagen, nein, danke, ich will damit nichts zu tun haben. Und einer der Hauptgründe, die es immer wieder zu hören gibt, ist, dass die Menschen sagen, ich will mit der Christenheit, mit dem Christentum nichts zu tun haben, weil ich das und das erlebt habe mit Christen. Weil die Christen so und so gehandelt haben und deswegen lass mich mit dem Glauben in Ruhe. Ich hatte mit einer Person ein Gespräch über den Glauben und es hat nicht lange gedauert, da hat die Person gesagt, die Christen sind auch keine besseren Menschen. Wenn ich an die Kreuzzüge im Mittelalter denke, wenn ich an den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche denke, das zeigt doch, Christen sind keine besseren Menschen und mit solchen Christen, mit solchen Menschen will ich nichts zu tun haben. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einem älteren Mann, auch über den Glauben. Und wir kamen darauf, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben, der Geschäftsmann ist. Und das Erste, was dann dieser ältere Mann zu mir gesagt hat, war, ja, der ist zwar Christ, der ist ja auch in einer Gemeinde, aber der ist genauso ein Betrüger wie alle anderen. Also was er damit sagen wollte, ist, ihr Christen seid keine besseren Menschen und deswegen lass mich in Ruhe mit deinem Gerede über den Glauben. Und das Traurige ist, die Menschen, die uns Christen kritisieren, die haben ja häufig auch recht. Also die denken sich ja nicht einfach böse Dinge über Christen aus, sondern wir Christen zerstören oft durch unser Verhalten das Zeugnis und unser Verhalten macht so viel kaputt, dass es tausende gute Predigten nicht mehr aufwiegen können. Und wir werden uns heute im ersten Petrusbrief mit den Versen 11 bis 17 beschäftigen aus dem zweiten Kapitel und wir werden feststellen, dass es dieses Problem des schlechten Zeugnisses von Christen nicht erst seit den Kreuzzügen gab. Petrus schreibt seinen Brief an die Gläubigen in der Zerstreuung. Das heißt, es waren Christen in verschiedenen Orten, die ursprünglich wahrscheinlich in Rom und der Umgebung wohnten, aber aufgrund einer Verfolgung, die ausgebrochen war, waren sie jetzt zerstreut in verschiedenen Orten und sie lebten in Unsicherheit und Angst. Und die Frage für diese Menschen war, wie sollen wir uns richtig verhalten? Wie sollen wir uns in einer Gesellschaft verhalten, die uns feindlich gegenübersteht? Lasst uns den heutigen Predigttext lesen und schauen, was das Wort Gottes dazu sagt. 1. Petrus 2, Abvers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also Petrus beginnt diesen Abschnitt hiermit, dass er sagt, ich ermahne euch. Das, was jetzt also kommt, ist ganz, ganz wichtig, gerade für die Christen, zu denen Petrus schreibt, aber für uns genauso als Kinder Gottes. Er ermahnt sie und ruft ihnen etwas sehr, sehr Wichtiges zu. Und diese besondere Aufforderung beginnt Petrus erstmal damit, dass er einordnet, wer die Christen überhaupt sind. Das erste Wort in diesem Abschnitt ist Geliebte. Das ist eine Anrede, die Petrus immer wieder gebraucht. Und damit drückt er zum einen sein Verhältnis zu den Gläubigen aus. Also er liebt die Gläubigen, er hat ein Anliegen für sie. Aber er zeigt auch auf, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Gott liebt sie. Und das ist die Basis für das, was jetzt folgt. Die Gläubigen als Christen sind wir Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes. Wir haben einen besonderen Stand vor dem allmächtigen Gott. Gott liebt uns. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingegeben hat, damit wir ewiges Leben haben. Und mit Jesus schenkt er uns alles. So groß ist die Liebe Gottes. Und das muss die Basis dafür sein, wenn wir das Anliegen haben, Menschen für Christus zu erreichen. Wenn wir selbst uns nicht bewusst sind, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir zu ihm gehören, dann fehlt uns auch die richtige Motivation, dieses Evangelium weiterzugeben. Aber um das Evangelium weiterzugeben, ist es nicht nur wichtig, dass uns unsere Position in Bezug auf Gott bewusst ist, nämlich dass wir Geliebte sind, sondern es ist auch wichtig, dass wir unserer Position in Bezug auf die Welt uns bewusst sind. Und Petrus sagt den Gläubigen das hier, er sagt, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Und das ist die Position von uns Menschen in dieser Welt. Diese Erde, die Welt, in der wir leben, ist nicht unser Zuhause. Und Petrus benutzt hier diese Begriffe Fremdlinge und Gäste, um unsere Beziehung zur Gesellschaft um uns herum aufzuzeigen. Ein Gast ist ja jemand, der nur eine kurze Zeit irgendwo ist. Er ist eingeladen worden, wenn wir eingeladen worden sind als Gäste, dann haben wir eine Uhrzeit abgemacht, dann kommen wir dahin. Und wir wissen, also spätestens am späten Abend werden wir wieder weggehen, werden wir nach Hause fahren. Wir sitzen bei den Leuten am Tisch, aber wir wissen, das ist nicht unser Tisch, an dem wir sitzen. Wir müssen ja, uns dem Verhalten in gewisser Weise anpassen und wir sind nur eine vorübergehende Zeit da. Unser Lebensmittelpunkt ist nicht bei diesen Leuten, wo wir eingeladen sind, sondern er ist bei uns zu Hause. Und so sind auch wir Gäste auf dieser Erde. Und wir sind Fremdlinge. Fremdlinge sind Menschen, die sich in einem Land aufhalten, das nicht ihr Heimatland ist. Ein Fremdling, der kennt die Kultur nicht so gut, er kennt die Sprache nicht so gut. Er ist in einem anderen Land aufgewachsen. Und die Menschen, an die Petrus diesen Brief geschrieben hat, die wussten sehr genau, wie sich das anfühlt. Sie waren erst vor kurzem aus ihrem Heimatort vertrieben worden. Erst vor kurzem wurden sie verjagt aus Rom. Sie wurden vertrieben, weil sie Gläubige sind und waren jetzt Fremde in einem fremden Ort. Und das ist für sie schwierig gewesen. Für sie war klar, wir gehören hier nicht dazu. Sie wurden ja argwöhnisch beäugt von den Leuten in ihrer Umgebung. Über sie wurde schlecht geredet. Es hieß, das sind die, die aus Rom geflohen sind. Das sind die, die Rom angezündet haben. Das war nämlich das, was damals verbreitet worden ist über die Christen. Und für sie war klar, wir sind hier die Außenseiter. Wir gehören nicht dazu. Wir leben in einer Zeit, in der es uns schwer fällt, das nachzuvollziehen. Wir sind gut integriert, wir haben gute Bildungschancen, aber diejenigen von uns, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, die können das vielleicht noch eher nachvollziehen, was es bedeutet, nicht dazu zu gehören. Wir werden für unseren Glauben normalerweise nicht öffentlich bloßgestellt. Wir müssen nicht befürchten, wegen unseres Glaubens unsere Wohnung zu verlieren oder gekündigt zu werden. Wir fühlen uns im Großen und Ganzen wohl in unserer Gesellschaft. Und doch gilt auch für uns, dass wir Gäste und Fremdlinge sind. Unser Zuhause, unsere Heimat ist nicht hier auf der Erde. Als Kinder Gottes warten wir auf unsere Heimat, unser Zuhause im Himmel. Das lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind nur eine kurze Zeit hier auf der Erde und dann verlassen wir sie. Dann kommen wir dahin, wo wir eigentlich hingehören als Kinder Gottes, in die ewige Herrlichkeit. Und unser ganzes Denken und unser ganzes Wesen unterscheidet sich vollständig von dem Wesen und dem Denken unserer Gesellschaft um uns herum. Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die diese Perspektive der Ewigkeit nicht haben, die konzentrieren sich ausschließlich auf das, was hier auf der Erde ist. Für sie geht es nur darum, hier Erfolg zu haben. Und man kann es ihnen ja auch nicht verübeln, wenn sie an nichts anderes glauben, wenn sie denken, das war's, die 70, 80 Jahre, die ich hier lebe, dann muss man alle Kraft hier rein investieren. Aber für uns Christen sollte etwas anderes gelten. Unsere Heimat ist nicht hier. Deswegen ist unser Denken auf die Ewigkeit ausgerichtet. Ungläubige kennen Jesus nicht. Sie leben in der Gefangenschaft der Sünde und sind ausgerichtet auf diese Erde. Aber wir als Christen haben eine ganz, ganz andere Perspektive. Und deshalb ist unser Leben auch ein anderes. Deshalb ist unser Denken auch ein anderes. Und deshalb sind wir Außenseiter. Und das ist nichts Schlimmes, sondern es ist etwas Normales. Als Christen sind wir Außenseiter, weil wir nicht das Denken dieser Gesellschaft teilen. Und wenn wir unsere Gesellschaft positiv beeinflussen wollen, und das ist ja das Thema der Predigt, der Einfluss eines Christen, wenn wir Einfluss ausüben wollen, positiven Einfluss, wenn wir Menschen auf das Evangelium hinweisen möchten, dann muss uns das bewusst sein. Wenn wir genauso denken und handeln wie diese Welt, dann können wir die Welt nicht verändern. Wenn wir aber deutlich machen, dass wir anders sind, dann können wir den Blick auf Jesus richten. Und ausgehend von dieser Beschreibung ruft Petrus jetzt dazu auf, anders zu sein und Einfluss zu nehmen auf die Welt um uns herum. Und das Erste, was er hier nennt, was wir tun sollen als Christen, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und hier ist die Rede von der Sehnsucht oder von der Lust, die in jedem Menschen steckt. Der griechische Begriff, der hier genannt wird, ist Epithymia. Und das ist so eine Sehnsucht und ein Wunsch im Herzen eines jeden Menschen, das Böse zu tun. Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen, die nicht seinem Willen entsprechen, die nicht dem heiligen Wesen Gottes entsprechen. Und es gibt verschiedene Bibelstellen, in denen aufgelistet wird, was diese Dinge konkret sind. Was will das menschliche Herz von Geburt an, das gegen Gott gerichtet ist? Eine sehr bekannte Stelle ist Galater 5, in der die Werke des Fleisches beschrieben sind. Und ich lese Galater 5 ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also alle diese bösen Dinge sind in jedem Menschen von Geburt an angelegt, weil wir in Sünde geboren werden. Und die Bibel nennt dieses Verlangen die fleischliche Begierde. Und Petrus ruft uns Christen hier dazu auf, dass wir damit nichts zu tun haben sollen. Als Christen sind wir erneuert worden. Der Heilige Geist ist in unser Leben gekommen und wir haben die Fähigkeit, Sünde sein zu lassen. Es ist nicht so, dass es automatisch kommt und dass wir nie wieder sündigen werden. Wir leben noch in unserem Fleisch, wir haben noch täglich diese Kämpfe, aber durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, das Fleisch zu töten und sein zu lassen, diese Begierden sein zu lassen. Und dazu ruft Petrus die Gläubigen hier auf. Er ruft sie auf, einen Unterschied zu machen, indem sie sich von diesen fleischlichen Begierden fernhalten. Gläubige sollten nicht dafür bekannt sein, dass sie untreu in der Ehe sind. Sie sollten nicht dafür bekannt sein, dass sie mit anderen in Streit leben, dass sie unversöhnte Beziehungen haben. Sie sollten nicht für Wutausbrüche bekannt sein und sie sollten nicht dafür bekannt sein, dass sie Alkoholiker sind. Diese Dinge passen nicht zu Christen und ein Christ ist durch Jesus Christus in der Lage, diese Dinge sein zu lassen. Und wie viele Menschen wurden schon davon abgehalten zu glauben, weil sie Christen gesehen haben oder Namenschristen, die im Fleisch gelebt haben? Wie viele haben schon gesagt, mein Arbeitskollege, der geht in eine Gemeinde, aber der ist mit allen zerstritten, der kommt mit niemandem klar. Und wenn der Christ ist, dann will ich kein Christ sein. Und deshalb lasst uns, um einen Einfluss zu nehmen, um unser Umfeld positiv zu beeinflussen, lasst uns die fleischlichen Begierden ablegen. Und hier geht es nicht nur um äußerliche Dinge. Hier geht es nicht darum, dass wir optisch als Christen erkennbar sind, sondern es geht darum, dass wir ein aufrichtiges Leben führen, ein Leben, wo die Menschen sagen, das ist jemand, wenn alle anderen lästern, dann lästert er nicht mit. Wenn alle anderen sich zerstreiten, dann streitet er nicht. Hier geht es um ein Leben, in dem Jesus Christus sichtbar wird. Und Petrus geht noch etwas weiter und verallgemeinert das und sagt in Vers 12, führt einen guten Wandel unter den Heiden. Das heißt, wir sollen das Fleisch, die fleischlichen Begierden loslassen und einen guten Wandel, also ein gutes Leben führen. Oder vielleicht ein etwas altertümlicherer Begriff, führt ein anständiges Leben. So kann man das auch übersetzen. Christen sollen sich moralisch einwandfrei verhalten. Sie sollen so leben, wie es gut und angesehen ist. Man soll sie nicht für böse Taten anklagen können, weil sie eben keine bösen Taten tun. Und das Interessante ist ja, Ungläubige, auch wenn sie selbst nicht so leben, sie wissen sehr genau, wie Christen sich verhalten müssen. Also ihnen fällt das sofort auf, wenn ein Christ sich falsch verhält und sie sagen, du bist doch Christ und jetzt hast du gelogen, jetzt hast du dies oder jenes gemacht. Sie wissen, was richtig ist. Und jeder Mensch weiß, was richtig ist. Und deswegen ruft Petrus uns hier auf, wir sollen ein gutes Leben führen. Jemand, der ehrlich ist, der fleißig ist, der freundlich ist, der hilfsbereit ist, der liebevoll und nachsichtig mit anderen ist, der wird auch in unserer Gesellschaft als in Anführungsstrichen guter Mensch angesehen. Es herrscht Einigkeit darüber, dass das gute Dinge sind. Und so sollten wir Christen leben. Ich möchte ein Beispiel nennen aus der ersten Gemeinde, wo in der Stadt Joppe eine Frau war, die so ein gutes Leben geführt hat. Die Frau hieß Tabitha und ich lese aus Apostelgeschichte 9, die Verse 36 bis 39. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Also diese Frau war reich an guten Werken. Man wusste, sie hat vieles Gutes getan und sie hat anderen Gutes getan. Wohltätigkeit steht hier. Ihr Name heißt Gazelle, das wird hier nochmal betont. Vielleicht soll das genau das bezeugen. Sie war fleißig, sie war viel unterwegs, hat sich gekümmert. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn, nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Also Petrus war im Nachbarort und diese Tabitha stirbt und sie rufen Petrus, weil sie gehört haben, dass Petrus das Evangelium gegeben hat, dass er durch Gottes Kraft Wunder getan hat. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Also dieser Petrus hat erlebt, was es bedeutet, wenn jemand ein gutes Leben führt. Er kam dahin und hat gesehen, was diese Frau getan hat. Sie haben ihn gerufen aus einem Nachbarort und die Witwen kamen zusammen und alle waren am Weinen, weil hier eine gute Frau gestorben war, ein guter Mensch gestorben war. Sie hat sich gekümmert, sie hat Kleider gemacht für die Witwen, für die Armen. Und Petrus hat sie dann durch die Kraft Gottes zum Leben erweckt. Aber den Punkt, den ich hier machen möchte, ist, hier war eine Frau, die bekannt war für gute Werke. Und als sie starb, kamen alle zusammen und haben geweint und sie haben sicherlich gesagt, sie war ein guter Mensch, auch wenn Tabitha mit Sicherheit nicht vollkommen war. Aber das ist etwas, was bei jedem von uns passieren sollte. Wenn wir sterben, dass die Menschen weinen, weil jemand gegangen ist, der ein gutes Leben geführt hat. Und Petrus begründet hier auch, warum wir ein gutes Leben führen sollen. Hier geht es nicht darum, dass wir durch unser gutes Leben, durch unsere guten Werke Pluspunkte bei Gott sammeln. Hier geht es nicht darum, dass wir uns die Errettung verdienen. Das hat Petrus mehr als deutlich gemacht, dass die Errettung nur durch Jesus Christus möglich ist. Und dennoch sollen wir ein gutes Leben führen. Und Petrus beschreibt, warum. Damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Das heißt, die Menschen sollen aufgrund unserer guten Werke am Tag der Untersuchung Gott preisen. Das soll zur Ehre Gottes dienen, dass wir Gutes tun. Und ich werde gleich noch etwas genauer darauf eingehen, was das heißt. Und in Vers 15 schreibt er dann, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Also zum einen führt das dazu, dass Menschen Gott preisen am Tag der Untersuchung. Zum anderen führt das dazu, dass Leute, die keine Ahnung haben, zum Schweigen gebracht werden. Dass sie verstummen in ihren Anklagen. Petrus schreibt diesen Brief ja an Gläubige in der Zerstreuung, an Menschen, die verfolgt worden sind für ihren Glauben. Und gerade diese Menschen wurden oft verleumdet. Verleumdet heißt, es wurden schlechte Dinge über sie gesagt, die nicht stimmten. Kaiser Nero hatte Rom niederbrennen lassen und hat dann aber die Botschaft verbreiten lassen, dass die Christen dafür verantwortlich waren. Und ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, was das für den Alltag bedeutet. Es waren viele Menschen gestorben, die Stadt war zerstört und jetzt denken die Menschen, wir als Gemeinde Bernberg sind dafür verantwortlich. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, die Hälfte der Einwohner von Gummersbach wären gestorben aufgrund eines Großbrandes in Los Angeles. Die haben jetzt etwas Ähnliches erlebt. Und jetzt würde auf einmal überall die Nachricht verbreitet, das waren die Leute von Bernberg. Die haben die Stadt angezündet und deshalb sind die Menschen gestorben. Ich glaube, keiner von uns würde sich mehr auf die Straße trauen. Wir würden zusehen, dass wir irgendwo die Flucht ergreifen. Und das haben die Menschen damals auch gemacht, aber diese Botschaft ging natürlich weiter mit und so waren sie ausgegrenzt in der Gesellschaft. Und zu dieser Lüge kamen noch weitere Lügen hinzu. Es wurde zum Beispiel, das sieht man in Literatur von damals, es wurde behauptet, dass die Christen Atheisten sind. Ein ziemlich merkwürdiger Vorwurf für Christen, oder? Also wenn Christen eins nicht sind, dann Atheisten. Aber der Grund war, Damals musste man den Kaiser anbeten. Und die Christen haben den Kaiser nicht als Gott verehrt. Und es gab ganz viele andere Gottheiten. Und die Christen haben zu allem gesagt, das sind keine Götter. Und so wurden die Christen beschuldigt, Atheisten zu sein. Die Christen wurden teilweise beschuldigt, ihre Kinder zu opfern. Also man hat Dinge erfunden, um Christen in schlechtes Licht zu stellen. Und was sagt Petrus, wie soll man darauf reagieren? Sagt er, dass man jetzt protestieren soll, dass man mit Plakaten auf die Straße gehen soll, um zu sagen, wir sind nicht so, hört auf uns zu verleumden? Sagt er, dass man eine Unterlassungsklage einreichen soll gegen die, die diese Lügen verbreiten? Nein, Petrus sagt, durch Gutes tun sollt ihr die Verleumder zum Schweigen bringen. Er sagt, das, was Gott von euch jetzt will, das ist der Wille Gottes, ist, dass ihr ein gutes Leben führt. Dass ihr ehrlich seid, dass ihr fleißig seid, dass ihr treu, hilfsbereit, liebevoll seid. Dass ihr euch für andere aufopfert, dass ihr euch einsetzt. Und wenn die Menschen das in eurem Leben sehen, dann, das dauert einige Zeit, aber dann werden sie irgendwann sagen, irgendwas stimmt da nicht. Also mein Nachbar ist ein so freundlicher, hilfsbereiter, liebevoller Mann. Er geht so gut mit seiner Frau und mit seinen Kindern um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Stadt niedergebrannt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er seine Kinder opfert. Und auf diese Weise sollten die Christen die Unverständigen zum Schweigen bringen. Wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, in der die Anklagepunkte gegen uns Christen nicht so massiv sind. Aber trotzdem gibt es einiges, was uns Christen vorgeworfen wird. Christen gelten als intolerant, als zurückgeblieben, als frauenfeindlich. Die Erziehungsmethoden von Christen, die werden als altertümlich kritisiert. Und in den Menschen, in denen Christen verfolgt werden, da werden noch ganz andere Dinge vorgebracht und wirklich auch bewusst Lügen erfunden, um Christen ins Gefängnis zu bringen oder zu verurteilen. Und wie sollten wir darauf reagieren? Sollten wir loslegen und alle möglichen Leute kontaktieren und sagen, nein, das stimmt nicht, wir sind gar nicht intolerant, wir sind gar nicht frauenfeindlich, weil das und das und das? Die effektivste Methode, um die Verleumder zum Schweigen zu bringen, ist, Gutes zu tun. Wir sollen durch ein gutes, aufrichtiges Leben zeigen, dass wir Menschen sind, die moralisch aufrichtig leben und dass die Anschuldigen der Ungläubigen nicht wahr sind. Und dann bringen wir sie zum Schweigen und im besten Fall bringen wir sie nicht nur zum Schweigen, sondern es passiert das, was Petrus hier schreibt, dass sie aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Was ist damit gemeint, dass die Verleumder Gott preisen am Tag der Untersuchung? Diese Stelle ist nicht ganz leicht zu verstehen. Es gibt verschiedene Auslegungsvarianten. Aber wo sich die meisten einig sind, ist, dass der Tag der Untersuchung der Tag ist, wo jeder Mensch vor Gott stehen wird. Das ist der Tag der Heimsuchung, der Untersuchung, der Tag, wo alles vor Gott offenbar werden wird. Und dieser Tag besteht oder steht jedem Menschen bevor. Der Tag, wo unser Leben vorbei ist und wir vor Gott stehen. Und die eine Auslegungsmöglichkeit von diesem Vers ist, dass die Ungläubigen auf dieser Welt unser Leben sehen, uns aber weiter verleumden und boshaft sind und dann aber eines Tages, wenn sie in die ewige Verdammnis gehen, vor Gott stehen und anerkennen und auf die Knie fallen und ihn preisen und sagen, es war alles richtig, was diese Menschen gelebt haben und was diese Menschen gesagt haben. Und du bist wirklich der Herr und vor dir wird sich wirklich jeder beugen. Das ist die eine Möglichkeit und die andere Auslegung ist, dass es darum geht, dass hier Ungläubige sind, die unser Leben sehen und die deshalb zu Jesus finden. Die aufgrund unseres Lebens sehen, das, was diese Leute sagen, ist nicht nur stumpfe Theorie, sondern es ist was Wahres dran und die sich fragen, was daran ist und die dadurch mit dem Evangelium in Berührung kommen, sich bekehren und dann am Tag der Untersuchung, am Tag, wo sie vor Gott sind, rein und heilig vor ihm stehen, weil die Schuld, die sie hatten, durch Jesus Christus vergeben ist. Und ich tendiere zu dieser zweiten Auslegung, weil hier noch viel deutlicher wird, was es bedeutet dann, dass sie Gott preisen werden. Sie werden vor Gott stehen und ihn preisen, dass Jesus für ihre Schuld gestorben ist. Und sie werden ihn preisen dafür, dass sie das Opfer Jesu angenommen haben, weil da jemand war, der ein gutes Leben gelebt hat. Und sie werden sagen, weil mein Nachbar ein so aufrichtiges Leben gelebt hat, bin ich mit dem Evangelium in Kontakt gekommen. Habe ich darüber nachgedacht, was es damit auf sich hat, warum der so anders ist. Und deshalb bin ich in die Gemeinde gegangen. Deshalb habe ich das Wort Gottes gehört. Deshalb habe ich das Evangelium gehört und mich bekehrt. Und deshalb gehe ich jetzt ein in die ewige Herrlichkeit, weil da jemand war, der ein gutes Leben gelebt hat. Menschen kommen durch das gute Leben von Christen zum rettenden Glauben und sie werden Gott ewig dafür anbeten. Und wie genial ist es, dass wir diesen Einfluss haben können, dass wir durch ein gutes Leben ein Zeugnis sein können. Natürlich sollen wir das Evangelium mündlich weitergeben, durch Predigten, dadurch, dass wir mit Menschen über Jesus reden. Aber genauso wichtig ist es, dass wir das nicht nur in der Theorie weitergeben, sondern dass wir durch ein vorbildliches Leben auf Jesus hinweisen. Es fällt auf, wenn wir einen Unterschied machen und ein gutes Leben leben. Und es kann nichts Besseres geben, wenn Menschen durch unser Zeugnis zum Glauben kommen. Und wir freuen uns ja als Gemeinde immer, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und vor ein paar Jahren durften wir uns freuen, dass Talib sich bekehrt hat und sich hat taufen lassen. Und ich habe ihn gefragt, ob ich ein kurzes Zeugnis aus seinem Leben wiedergeben kann, wie er zum Glauben gekommen ist. Das passt nämlich sehr gut hier rein. Und zwar war es so, dass Talib vor einigen Jahren von seinem Schwager Dennis Heidebrecht mitgenommen worden ist zum Männerwochenende. Und Talib war noch nicht im Glauben und war interessiert. Er kommt ja aus einem muslimischen Hintergrund. Und sie waren auf diesem Männerwochenende und es gab eine Veranstaltung in dem großen Veranstaltungsraum. Und Talib und Dennis kamen eben dahin und vor dem Raum war die Garderobe. Talib hat seine Jacke auf die Garderobe gehängt und dabei gemerkt, dass in einer anderen Jacke ein Portemonnaie drin ist. Und er hatte direkt dem Dennis gesagt, Dennis, hier hat jemand sein Portemonnaie in der Jacke vergessen. Und vielleicht sollte man das irgendwie melden, damit der rauskommen kann, um sein Portemonnaie zu holen. Und dann hat der Dennis nur geantwortet, nee, das ist kein Problem, das kann auch hier drin bleiben, das wird sowieso keiner klauen. Und das ist für uns eine Kleinigkeit. Wir denken, was ist das Besondere an dieser Geschichte? Aber das war einer der Punkte, wo Talib gesagt hat, da habe ich gemerkt, hier ist wirklich was Wahres dran. Er kannte das aus der Moschee. Eine seiner ersten Erfahrungen waren, dass seine Schuhe dort geklaut worden sind. Und jetzt kommt er zu einer Veranstaltung, wo mehr als 100 Männer sind und man kann einfach seine Jacke in den Flur hängen und braucht keine Angst haben, dass das Portemonnaie geklaut wird. Und das finde ich so spannend, dass Gott diese Situation genutzt hat, um zu ihm zu sprechen. Und er sagt, da habe ich noch viel mehr drüber nachgedacht, da muss was Wahres dran sein. Hier kann man einfach sein Portemonnaie hinhängen und keiner wird hergehen und das klauen. Also durch so eine einfache Sache, dass man kein Portemonnaie klaut, wenn man die Gelegenheit hat, kann man schon ein Zeugnis sein. Und wir können durch ein vorbildliches Leben Menschen auf den Glauben aufmerksam machen. Und wie effektiv könnte unsere Evangelisation sein, wenn wir alle ein aufrichtiges, ein gutes Leben führen, wie Gott es sich vorgestellt hat? Und das ist mein Wunsch, dass wir nochmal neu motiviert werden, ein gutes und aufrichtiges Leben zu führen. Und ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, den Petrus hier in diesem Abschnitt nennt, wo er ganz praktisch wird, um die Frage zu beantworten, wie sieht ein gutes Leben aus? Er legt den Fokus hier auf eine Sache, die den Gläubigen damals wahrscheinlich besonders schwer gefallen ist und die uns, glaube ich, heute auch nicht leicht fällt. In Vers 13 und 14 lesen wir: Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Und in Vers 16 und 17: Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Wenn wir uns fragen, wie ein gutes Leben praktisch aussieht, dann würden wir wahrscheinlich einige Dinge auflisten, die ich auch vorhin schon genannt habe, wie Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Liebe, Geduld. Und das sind auf jeden Fall alles Eigenschaften, die ein gutes Leben ausmachen. Aber Petrus betont hier nochmal etwas anderes, was für uns vielleicht nicht auf Anhieb ein gutes Leben ausmacht. Und zwar ist es die Unterordnung. Jemand, der einen Unterschied macht in einer Gesellschaft, der ein gutes Leben lebt, der ist bereit, sich unterzuordnen. Das ist eine Person, die Autoritäten akzeptiert. Und Petrus schreibt hier: Wir sollen uns aller menschlichen Ordnung unterordnen. Also allen Menschen und Institutionen, die über uns stehen. Kinder Gottes zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich in der Ordnung der Gesellschaft, in der sie leben, einordnen. Das fängt bei der Regierung an, das geht runter bis zu der Stadtverwaltung, zur Polizei oder auch zum Arbeitgeber. Und wir sollen uns diesen Autoritäten unterordnen, um des Herrn willen, weil Gott es will. Nicht, weil sie so gut sind, nicht, weil sie so schlau sind, nicht, weil sie alles richtig machen. Nein, ganz einfach, weil Gott es will. Das heißt, wenn die Regierung ein Gesetz erlässt, dann sollen wir es befolgen. Vielleicht denken jetzt manche, naja, Petrus wusste damals ja noch nicht, dass wir die Ampelregierung einmal haben werden. Richtig, das wusste Petrus nicht. Ich kann euch aber eins sagen: Wenn wir die Wahl hätten, ob wir unter der damaligen römischen Regierung leben oder unter der Ampelregierung, da würde jeder sagen, gerne bleiben wir unter der Ampelregierung. Die Christen, an die Petrus damals geschrieben hat, die lebten unter Kaiser Nero. Kaiser Nero war ein egozentrischer Diktator, der Rom niedergebrannt hat, die Christen dafür beschuldigt hat, der jeden in seinem Umfeld umgebracht hat, dessen Nase ihm nicht passte. Und Petrus ruft trotzdem die Christen auf, sich dieser Regierung unterzuordnen. Wie viel mehr gilt das für uns heute? Gilt das auch, wenn in der Innenstadt Tempo 30 eingeführt wird? Gilt das auch, wenn eine CO2-Steuer eingeführt wird, die wir für unsinnig halten? Gilt das auch, wenn Deckel eingeführt werden, die man nicht mehr von der Flasche abbekommt? Ja, solange es keine Gebote sind, die gegen das Wort Gottes verstoßen, gilt das. Als Christen sollten wir nicht dafür bekannt sein, dass wir rebellisch sind, dass wir uns aufregen und ärgern über das, was die Regierung sagt, dass wir versuchen, irgendwelche Tricks anzuwenden, um dem zu entgehen, sondern wir sollten uns unterordnen. So wie wir uns der Regierung unterordnen, sollten wir uns auch der Stadtverwaltung, der Polizei unterordnen, auch unserem Arbeitgeber, dazu kommt Petrus danach, in dem Abschnitt, der danach kommt. Und der Grund ist, nochmal, nicht, weil das alles richtig und gut ist, was die Regierung macht, sondern um des Herrn willen. Unser Anliegen, unser Ziel ist es, Einfluss zu haben, Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Und wenn wir dafür bekannt sind, dass wir gegen die Regierung vorgehen, dass wir gegen die Gebote verstoßen, dann wird unser Zeugnis nicht aufrichtig sein. Aber wenn wir bei diesen Dingen, die vielleicht nicht so wichtig sind, uns unterordnen, dann werden die Menschen das an uns sehen. Und sie werden sagen, das ist jemand, der eckt nicht an, der ist aufrichtig, der lebt ein gutes Leben. Und das schaffen alle anderen in der Gesellschaft nicht. Er schafft es. Wie ist das möglich? Und die Leute werden sich fragen, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Und dadurch, gerade in unserer antiautoritären Gesellschaft, haben wir einen großen Einfluss, wenn wir das leben, wenn wir in dieser Gesellschaft einen Unterschied machen. Gegen uns soll es keine Anklagemöglichkeit geben, außer es hat mit dem Evangelium zu tun. Wenn die Leute uns dafür anklagen, dass wir Jesus lieben, dass wir ihm nachfolgen und gehorsam sind, dann können sie das gerne tun. Aber sie sollen uns nicht für irgendwelche Dinge anklagen, die weltlich sind, wo wir uns auflehnen gegen irgendetwas, sondern wenn, dann für das Evangelium. Und das ist das, was einen erretteten Christen ausmacht. Wir machen es nicht, um errettet zu werden, sondern wir machen es, weil wir errettet sind und weil unser Wunsch ist, dass noch möglichst viele zu Christus kommen. Wir machen es nicht als Sklaven, sondern als Freie, wie Petrus es hier schreibt. Als Knechte Christi, weil wir frei sind von unserer Schuld. Und jetzt können wir in dieser Freiheit leben und in dieser Freiheit auch ein gutes Leben leben, um Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Dass Menschen angesteckt werden von unserem Anderssein und dass sie ewiges Leben bekommen. Das ist mein Wunsch und ich hoffe auch unser Wunsch, dass wir durch ein gutes Leben einen Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen. Und da würde ich gerne noch für beten. Lasst uns dazu aufstehen. Danke, Herr Jesus, dass du uns errettet hast, dass wir deine Kinder sind und wir Vergebung der Schuld erfahren haben. Und unser Wunsch ist nicht nur, dass es bei uns so bleibt, sondern dass Menschen in unserem Umfeld von dir erfahren. Und du möchtest, dass wir ein gutes Leben führen, damit die Menschen sich fragen, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Schenk uns bitte die Kraft und die Weisheit, dieses gute Leben zu führen, um dich zu ehren und einen guten Einfluss auf unser Umfeld zu nehmen. Amen.